Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext begibt sich jetzt buchstäblich an die Ränder der Medizin, an die Grenzen des Behandelbaren. Es geht um die, die auch die Waisenkinder der Medizin genannt werden, um Patientinnen und Patienten, die eine seltene Krankheit haben, für die es keine Diagnose gibt und oft auch Medikamente fehlen. Kaum jemand weiß, dass es mehr als 7000 seltener Krankheiten gibt und man schätzt, dass weltweit jeder 10. Mensch an einer solchen leidet. Wie gehen wir in der Schweiz mit seltenen Krankheiten um? Welche Bedeutung haben sie für die Medizin und in der Gesellschaft? Und was heißt es für Betroffene, ein seltenes Leiden zu haben? Dazu die Sendung von Katharina Kirchenmann.
Das Immunsystem erwacht, attackiert den Wurm und alles beginnt anzuschwellen. Das ist sehr gefährlich fürs Gehirn.
Es könnten trotzdem 100 andere Dinge sein. Die Eosinophilenzählung war normal.
Es ist nur in 30% aller Fälle anormal.
Das beweist gar nichts.
Oh nein, nein, nein. Es passt genau, es ist perfekt, es erklärt einfach alles.
Es beweist nichts.
Ich kann es beweisen, indem ich es behandle.
Nein, kannst du nicht.
Dr. House, die Hauptperson in der gleichnamigen TV-Serie, ist ein angesehener Diagnostiker. Bei ihm landen die besonders schwierigen Fälle und im Team wird in jeder Folge neu um die zutreffende Diagnose gerungen. Die richtige Diagnose zu stellen ist auch in der Realität, besonders wenn es um seltene Krankheiten geht, nicht immer einfach. Oft suchen Betroffene jahrelang und erleben eine wahre Odyssee. Wie hier diese Patientin mit einem Blepharospasmus, einer Art Augenkrampf.
Ich dachte, es sei irgendetwas mit meinen Augen, mit dem Sehen nicht gut. Ich ging zum Augenoptiker, ich bekam eine Lesebrille, ein Jahr später eine Entlastungsbrille. Es hat sich nicht gebessert und ich ging zum Augenarzt. Beim Augenarzt wurde ich untersucht und per Zufall kam ich zu der Diagnose, indem ich Zahnprobleme hatte, verbunden mit einer chronischen Entzündung, und ich wurde überwiesen zum Hals-Ohren-Arzt. Und dieser sagte ganz spontan, als er meine Symptome hörte, Sie haben doch einen Blepharospasmus.
Bis diese Diagnose stand, dauerte es ungefähr 3 Jahre. Und bis zur richtigen Behandlung verging ein weiteres Jahr.
Daraufhin kam ich zu einem Neurologen, der mich untersucht hatte und sagte, ja, das könnte sein, und mir sofort anbot, Botox zu spritzen. Ich wusste, dass Botox ein Nervengift ist und dass man das doch nicht einfach so verabreicht. Ich fühlte mich von diesem Arzt nicht ernst genommen und bin zurück zu meinem Hausarzt, der Homöopath ist. Er machte Akupunktur, ich machte Kraniosakraltherapie. Alles hat immer ein ganz wenig gewirkt, aber nie sehr lange, und die Symptome, die wurden immer stärker. Ich hatte die verschiedensten Behandlungen und doch hatte ich immer das Gefühl, dass mein Arzt mich zu wenig ernst genommen hat. Nicht mich als Person, sondern meine Krankheit. Und per Zufall fand ich ein Buch von einer Person, die das Gleiche hatte. Ich las über Symptome, über ihre Eigenheit, auch die Odyssee, die sie erlebt hatte. Und es war für mich eine riesengroße Bestätigung. Daraufhin bat ich meinen Arzt, mich zu einem Neurologen zu überweisen, der die Stonien, den sogenannten Blepharospasmus, auch behandelt.
Menschen mit einer seltenen Krankheit brauchen also viel Geduld. Im Durchschnitt dauert es etwa 2,5 Jahre, bis nach 2 bis 3 Fehldiagnosen endlich die richtige gestellt wird. Oft sind Betroffene sehr verunsichert, weil die Symptome diffus sind oder weil Freundinnen und Kollegen diese als stressbedingt bagatellisieren. Hausärzte können überfordert sein und die Krankheit bleibt damit unerkannt und unbehandelt. In der Schweiz leiden etwa 450.000 Menschen an einer der rund 7.000 seltenen Krankheiten. Sie tragen Namen wie Drepanozytose, Morbus Pompe, Tibia Hemimelie oder Dahlberg-Borer-Newcomer-Syndrom. Die Liste ist lang und regelmäßig werden in der medizinischen Fachliteratur neue Krankheiten erstmals beschrieben. Was versteht man denn nun genau unter einer seltenen Krankheit? Dazu der leitende Arzt der Abteilung für Stoffwechselkrankheiten am Universitätskinderspital Zürich, Matthias Baumgartner.
Eine seltene Krankheit ist so definiert, dass man sagt, alle Krankheiten, die seltener sind als 5 auf 10.000 oder eine auf 2.000, das zählt man zu den seltenen Krankheiten. Und das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist auch in Europa so und auf der Welt. Und 80% dieser Krankheiten, dieser seltenen Krankheiten, die sind genetisch, also die sind vererbt. Das bedeutet wiederum, dass eine Großzahl dieser Krankheit, über die Hälfte wahrscheinlich, bereits im Kindesalter manifest wird, wir sie also sehen in den pädiatrischen Spitälern und Spezialabteilungen. Wenn man den Gendefekt trägt, gehen wir vom Beispiel aus einer autosomal rezessiven Krankheit, wo man zwei kranke Gene erben muss von beiden Elternteilen. Wenn man die bekommt, dann hat man sie, da kann man nichts haben, dann hat sie das Leben lang. Es hört dann nicht aus, man kann es auch nicht wegkriegen. Das ist in einem drin und wenn man Glück hat, dann gibt es eine Therapie. Für die meisten dieser Krankheiten gibt es aber keine Therapie.
Seltene Krankheiten sind meist ernste, oft chronische und fortschreitende Krankheiten. Wenn sie unidentifiziert bleiben, kann das für die Betroffenen einen großen Leidensdruck bedeuten oder gar lebensgefährlich sein.
Ich kann einen Fall herausnehmen. 7-jähriges Mädchen, das sich bei uns im Kinderspital zum ersten Mal vorgestellt hat auf dem Notfall mit einer Bewusstseinsstörung. Man hat dann nicht gewusst, was diese Bewusstseinsstörung war. Das Kind wurde hospitalisiert und es hat sich weiter verschlechtert und ist schlussendlich dann sogar gestorben. Und im Nachhinein hat man dann festgestellt, dass es eine Harnstoffzyklusstörung hat. Das heißt, es kann den Stickstoff, der im Körper anfällt, nicht entgiften über den Urin. Und das führt zu einer Vergiftung. Diese Krankheit, wenn man sie rechtzeitig, das heißt, als das Kind auf den Notfall kam, mit der Bewusstseinseintrübung erkannt hätte, dann wäre sie behandelbar gewesen und das Kind wäre heute noch am Leben. Da zeigt es, wie wichtig es ist, dass man eben diese seltenen Krankheiten kennt oder zumindest weiß, dass es sie gibt und versucht, danach zu suchen.
Bei der großen Zahl an seltenen Krankheiten ist das natürlich eine enorm hohe Anforderung an die Notfallärztinnen, Haus- oder Spezialärzte. Bei der Diagnostizierung müssen immer alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Ist das realistisch?
Nein, das ist eben wahrscheinlich nicht realistisch. Man kann das Häufige kennen, die häufigen Krankheiten, das kann man auch vermitteln im Medizinstudium. Das ist auch das, was man dann in den Spitälern kennt. Das Seltene kann man, wenn man das einmal gesehen hat, nur dann erkennt man es wieder. Und es ist bei den Ärzten einfach so, dass in der Regel sucht man das, das man schon kennt. Und man findet auch das, was man schon kennt.
Daran denken ist also die halbe Diagnose. Aber selbst wenn man weiß, um was für eine Krankheit es sich handelt, existiert häufig keine wirksame Therapie. Nur 2-3% aller seltenen Krankheiten können effizient behandelt werden. Die Internetdatenbank OrphanNet gibt über rund 5.500 seltene Krankheiten umfangreiche Informationen und ist für Ärzte und Laien zugänglich. Aber die Liste der neuen Krankheiten wird länger und länger. Dank aktueller Untersuchungsmethoden ergeben sich aus einem Krankheitsbild, das früher in 3 Formen unterteilt wurde, nach und nach eine Gruppe von 30 bis 40 verschiedenen Krankheiten. Kein Wunder, dass beinahe wöchentlich neue Krankheiten in der medizinischen Fachliteratur beschrieben werden. Was charakterisiert seltene Krankheiten? Was haben sie gemeinsam? Dazu noch einmal der leitende Arzt der Abteilung für Stoffwechselkrankheiten am Universitätskinderspital Zürich, Matthias Baumgartner.
Niemand kennt sie, die Krankheit. Also wenn man sagt, ich habe eine seltene Krankheit mit Namen XY, die Leute schauen einmal an und sagen, ja, das habe ich noch nie. Was ist jetzt das schon wieder? Sogar die Ärzte zum Teil, also der Hausarzt, der hat das vielleicht auch erst einmal gehört und kann eigentlich nichts dazu sagen. Das bedeutet, dass man bald selber der größte Experte wird für diese Krankheit. Also der Patient, jetzt bei uns im Kinderspital in Zürich, sind es meistens die Eltern, die Mütter, die Experten werden über die Jahre.
Der Patient wird Spezialist für seine eigene seltene Krankheit. Mütter werden zu Fachfrauen für die Krankheit ihrer Kinder. Eine solche Fachfrau ist Edith Zimmermann. 1980 kam ihre Tochter Michelle mit einer damals unbekannten Krankheit zur Welt, Epidermolysis bullosa, eine unheilbare, blasenförmige Hautablösung am ganzen Körper.
Als alleinerziehende Mutter habe ich Michelle geboren. Sie hat bereits offene Wunden am Körper gezeigt. Wunden entstanden während Stunden am ganzen Körper. Riesige Blasen wie Verbrennungen. Die Ärzte gaben ihr keine Überlebenschance. Hilflosigkeit war überall spürbar. Und diese Hilflosigkeit hat alle betroffen. Die Ärzteschaft, das Pflegepersonal, die Familie. Ich war wirklich als alleinerziehende Mutter, stand ich mit diesem Kind ganz allein da.
Zum Glück hatte Edith Zimmermann eine medizinische Ausbildung und konnte ihren Säugling im Krankenhaus selber pflegen.
4 Monate ist Michelle dort gewesen und ich habe täglich an der Wundpflege, in der Betreuung mitgearbeitet und alles übernommen, sodass es dann möglich war, sie nachher nach Hause zu nehmen. Und 25 Jahre zusammen mit meiner Schwester allein zu Hause gepflegt.
Seit 6 Jahren lebt Michelle nun in einer eigenen Wohnung und kann trotz des enormen Pflegeaufwands von täglich 3 bis 4 Stunden, den sie dank der Spitex und immer noch dank ihrer Mutter bewältigt, ein selbstständiges Leben führen. Edith Zimmermann hat 1998 die Selbsthilfeorganisation DEBRA gegründet und ist heute als Fachfrau für Epidermolysis bullosa unterwegs. Kontext auf DRS2 zum Thema seltene Krankheiten. Unbekannt, unbehandelt, unterschätzt. Ziemlich sicher kennen Sie jemanden, der an einer seltenen Krankheit leidet. Allein in Europa sind es über 30 Millionen Menschen. Als selten gilt eine Krankheit also, wenn nur einer auf 2000 Einwohner betroffen ist. Viele Leiden treten jedoch noch viel seltener auf, oft bei nur einer von 100.000 bis 150.000 Personen. Die Betroffenen haben gleich mehrfach Pech. Sie sind krank, bis zur richtigen Diagnose können Jahre vergehen und Medikamente gibt es vielfach keine. Wirtschaftlich lohnt sich die Erforschung der seltenen Krankheiten kaum, geschweige denn die Entwicklung von Medikamenten. Für nur 52 dieser Rare Disease gibt es in der Schweiz zugelassene Medikamente. Kranke, Ärzte und Forscher sind isoliert durch die geringe Verbreitung und das kaum vorhandene Wissen über die jeweilige Krankheit. Hier will nun zum Beispiel die Stiftung Gebert Rüff mit Sitz in Zürich einen Beitrag leisten mit ihrem Programm «Seltene Krankheiten – Neue Anwendungen». Die stellvertretende Geschäftsführerin Pascal von Mont erklärt, warum.
Die Gebert-Rüff-Stiftung ist auf der Suche im großen forschungsintensiven Bereich Medizin aus folgenden Gründen auf dieses Thema gestoßen. Es besteht eine klare Lücke. In der Schweiz existieren für die meisten seltenen Krankheiten keine Forschungsprogramme und damit gibt es auch keine Vernetzung der an diesem Themen arbeitenden Forschenden. Es gibt auch keine nationale Strategie, wie das Thema fokussiert angegangen werden könnte, im Unterschied zum übrigen Europa. Und die Industrie hat tendenziell aus Gründen der tiefen Profitabilität nur ein geringes Interesse an seltenen Krankheiten. Einerseits besteht also klar eine große Lücke, auf die andere Seite kann aber auch eine große Wirkung erzielt werden. So kann mit relativ wenigen Mitteln in diesem Bereich viel erreicht werden. Mit unseren 10 Millionen, die wir im Moment über 5 Jahre investieren, kann in der Schweiz ein Kompetenznetzwerk unter den Forschenden aufgebaut werden. Darüber hinaus sind auch Erkenntnisse für andere Krankheiten zu erwarten. Es liegt also ein großes Potenzial für die Wissenschaften in der Erforschung der seltenen Krankheiten. Dieses Potenzial hat teilweise auch die Industrie erkannt. Seltene Krankheiten haben häufig Modellcharakter für weiterverbreitete Krankheiten. So haben wir zum Beispiel ein Projekt unterstützt zu einer Neuropathie, also einer Nervenkrankheit, wo eine Therapie gefunden worden ist mit einer körpereigenen Substanz, Serin. Und es zeichnet sich ab, dass diese Substanz auch Anwendung finden kann bei diabetischer Neuropathie, also bei einer sehr weit verbreiteten Krankheit.
Nach und nach gewinnt also das Themenfeld der seltenen Krankheiten etwas an Bedeutung in der Medizin, der Wissenschaft und in der Politik. Die Nationalrätin Ruth Humbel ist Mitglied der Gesundheitskommission des Nationalrats und fordert Solidarität für Betroffene und eine gesamtschweizerische Strategie.
Ich denke, dass Menschen mit seltenen Krankheiten eigentlich in besonderem Maße die Solidarität der Krankenversicherung zu spüren bekommen müssen. Sie sind mit einem Schicksalsschlag eigentlich belastet und sollten dann nicht nur den ganz schwierigen Weg der Verwaltung, des Kämpfens für ihre Therapien bewältigen müssen. Wir haben in der Schweiz das Problem, dass wir ein föderales Gesundheitswesen haben, die Zuständigkeit der Kantone, eine mangelnde Vernetzung über die ganze Schweiz. Und das trifft natürlich in besonderem Maße jetzt auch seltene Krankheiten, die vielleicht in geringen Zahlen über die ganze Schweiz verteilt aufkommen. Das betrifft die Menschen, die belastet sind mit einer Odyssee, bis sie zur richtigen Diagnose kommen, falsch behandelt werden. Das verursacht viel Leid, aber auch unnötige Kosten. Ich meine, dass der Zugang zur richtigen Diagnose erleichtert werden muss, dass wir dazu Kompetenzzentren schaffen müssen. Wir haben viele Einzelkämpfer. Das ist eine Aufgabe von Bund und Kantonen, das zu vernetzen, der Zugang zur richtigen Diagnose. Und dann der nächste Schritt, was vor allem für Patienten wichtig ist, ist der schnelle Zugang zu wirksamen Therapien. Und hier wissen wir, dass es ein Kostenproblem ist. Das ist auch das Spannungsfeld. Die gesundheitspolitische Diskussion konzentriert sich momentan auf die Kostenfrage. Das muss geprüft werden, aber das darf nicht dazu führen, dass Therapien, wirksame Therapien dann nicht zugänglich gemacht werden aus Kostengründen.
Kompetenzzentren statt Einzelkämpfer, Vernetzung und wirksame Therapien sind also gefragt. Was wird denn zurzeit in der Schweiz konkret gemacht?
Es gibt in der Schweiz derzeit keine Strategie für Menschen mit seltenen Krankheiten, oder die Strategie beschränkt sich eigentlich auf die Frage der Abgabe von Medikamenten, die sogenannten Orphan Drugs, also Medikamente, welche eben durch die geringe Zahl der Patienten nicht die Wirksamkeit in der notwendigen Tiefe überprüft werden kann. Wir haben dann die Problematik, dass es den Krankenversicherern überlassen ist, Therapien zu bezahlen oder nicht zu bezahlen. Und das finde ich eine problematische Situation, weil wir dann eine Ungleichbehandlung von Patienten haben, wenn ein Krankenversicherer da ist, der Verständnis hat für diese Situation, der sensibilisiert ist, kann einem Patienten das Medikament bezahlt werden, bei anderen Krankenversicherern nicht oder auch regional unterschiedlich. Ich sehe hier Handlungsbedarf, dass eben auch in diesem Bereich das BAG die Kriterien klar definieren muss.
Ein umfassendes nationales Konzept hätte vielleicht den bedauerlichen Entscheid des Bundesgerichts vom November 2010 verhindern können. Das Urteil besagt, dass Behandlungskosten auch bei seltenen Krankheiten pro Jahr 100.000 Franken nicht überschreiten sollen. Das hat fatale Folgen. Die Krankenkassen dürfen Behandlungen vorenthalten. Diesen Betrag übersteigende Medikamentenkosten müssen nicht mehr übernommen werden. Das Bundesgericht plädiert damit für eine Gleichbehandlung aller Krankheiten, ohne die Besonderheiten der seltenen Krankheiten speziell zu berücksichtigen. Nur Medikamente für außergewöhnliche Krankheiten kosten in der Regel wesentlich mehr als solche für häufige. Ist denn das Leben oder die Lebensqualität eines Patienten mit einer seltenen Krankheit weniger wert? Dazu nochmal die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel.
Das ist natürlich eine Frage, die klar mit Nein beantwortet werden muss. Es ist vielmehr die schwierige Frage, dann im Einzelfall zu überprüfen, gibt es eine günstigere Therapiemethode, die zum selben Therapieziel führt, also zur selben Verbesserung führt oder den Gesundheitszustand stabil hält. Und diese Werteprüfung, die ist eigentlich bei allen Therapien und Medikamenten vorzunehmen, und es ist klar, dass das noch etwas heikler wird, je teurer es wird. Wenn wir aber gerade bei seltenen Krankheiten eigentlich nur ein Medikament haben, das den Zustand des Patienten wesentlich verbessert oder ihm dazu hilft, ein selbstständiges Leben zu führen, dann meine ich, dass es nicht aus Kostengründen verweigert werden darf.
DRS2 mit Kontext zum Thema seltene Krankheiten. Menschen mit seltenen Krankheiten sind die Waisenkinder in der Medizin und in der Gesellschaft. Sie leiden nicht nur an der Krankheit, sie leiden auch daran, dass kaum jemand auf ihre Situation angemessen reagieren kann. In der Familie Poincilly wurde die höchst seltene Erbkrankheit Morbus Niemann-Pick Typ C diagnostiziert. Eine Krankheit, die über viele Jahre einen sehr schweren Verlauf nehmen kann und die Lebenserwartung erheblich beschränkt. Der Patient leidet unter zunehmenden körperlichen und intellektuellen Behinderungen und unter psychischen Störungen bis hin zu Psychosen. Das jüngste der drei Kinder der Familie Poincilly, die 22-jährige Zita, beschreibt, wie sie vor einigen Wochen von der Diagnose erfahren hat.
Mama und Papa kamen am Abend nach Hause mit der Diagnose, dass meine Schwester Alix Niemann-Pick C hat. Und natürlich war die Frage, ob ich es auch habe und ob mein Bruder es auch hat, weil der seit langem ist er eher schwierig, kann nicht mehr selber zu sich schauen und so. Und von dem her hatte ich auch Angst, dass ich es auch haben könnte. Aber mir ist es in dem Moment eigentlich noch gut gegangen. Und dann habe ich den Test auch gemacht und da kam es raus, dass ich auch Niemann-Pick C habe. Man wusste nicht, in welcher Stufe oder was, aber man merkt einfach an meiner Blickparese, dass es nicht mehr so gut war. Und das war für mich ein Schock, für die ganze Familie ein Schock. Also die ganze Situation und nachher, dass alle drei Kinder die Krankheit eigentlich haben.
Eine solche Diagnose ist für die ganze Familie eine schwere Belastung. Zwei Töchter und ein Sohn, alle drei Kinder mit einer seltenen, unheilbaren Krankheit. Das ist für die Eltern kaum fassbar.
Wir hatten bis zur Diagnose von Alix das Gefühl, dass wir einen behinderten Sohn haben, 31 Jahre alt. Und da kam die Diagnose Niemann-Pick C wirklich zuerst wie ein Schock. Mittlerweile sind wir sehr erleichtert, einen Namen für dieses Gebrechen zu haben. Natürlich auch sehr belastet, weil alle drei Kinder betroffen sind. Das ist schon schwer. Es ist auch im Verlauf dieses halben Jahres schwierig geworden, weil wir mit Krankenkassenversicherungen, IV, sehr große Probleme haben und ja, ich denke schon sehr viel Geld ausgegeben haben für Behandlungen auf privater Basis und nach dem Bundesgerichtsentscheid jetzt eigentlich vor dem Ausstehen für die Therapie, weil das Medikament zu teuer ist.
Der Bundesgerichtsentscheid vom letzten Herbst hat also bereits Konsequenzen, wie sich das bei der Familie Poincilly zeigt.
Wenn nachher klar geworden ist, dass alle drei Kinder die Krankheit haben, dann ist es ein Schock, wie meine Frau gesagt hat. Und dann fängt man an, besonders in dieser Situation zu kapieren, wie die Zukunft schwierig sein wird. Auch die Aspekte mit die ganze finanzielle Aspekte, die kommen auf einmal auf uns zu und ich glaube, niemand kann sich das vorstellen. Wir sind wirklich in einer Situation, wo wir in eine spezielle Seite verschoben werden und wo man uns nicht mehr wirklich 100% unterstützt. Wir sind ein Spezialfall. Wir können auch vergessen werden von einigen.
Sie können vergessen gehen, die Menschen mit einer seltenen Krankheit. Auf einmal fühlt sich niemand mehr für sie zuständig.
Alix ist aus der psychiatrischen Klinik entlassen worden mit dem Bescheid, dass sie nun wieder selbstständig leben könne, was wir als Eltern dann aber sehr schnell bemerkt haben, nicht mehr möglich ist, weil sie hat sich nicht mehr zurückgefunden, hat sich verirrt und wir haben dann sehr gedrängt, dass sie genauer untersucht wird. Jetzt haben wir die Diagnose und die Frage ist, wo kann sie weiterleben, weil zu Hause geht das nicht. Wir haben nach der zweiten oder dritten psychiatrischen Klinik jetzt den Auftrag bekommen, einen Ort zu finden. Das heißt ein Pflegeheim. eine junge Patientin, 27-jährig. Es gibt keine Institution, keinen Pflegeplatz, wo sie hineinpasst. Mir hat man erklärt, sie hätte das Profil nicht. Also sie kann nicht zu alten dementen Kranken verlegt werden oder zu jungen Behinderten. Dazu kommt, dass jetzt seit neuestem die Medikamente inklusive sind in den Pflegeheimen. Also lehnt jedes Pflegeheim unsere Tochter ab, weil das Medikament 20.000 Franken kostet, nicht übernommen wird. Somit gibt es keine Lösung.
Was darf Lebensqualität kosten? Wie soll man umgehen mit der Tatsache, dass es wirksame Medikamente gibt, die nicht zu bezahlen sind? Wie soll man reagieren auf Menschen, die in der Mühle der ungelösten Probleme rund ums Thema seltene Krankheiten zerrieben werden?
Wenn ich einen Vergleich machen soll, dann es ist es eigentlich ein Fußballspiel. Es gibt zwei Mannschaften. Eine Mannschaft auf der Seite ist die Versicherung, die Krankenkasse, die Invalidenversicherung. Die andere Mannschaft ist die Pharmaindustrie, die Spitäler, die Heime. Und es wird Fußball gespielt. Und wer ist der Ball? Das sind wir. Das ist unsere Familie. Wir werden mit dem Fuß von einer Seite auf die andere gestoßen. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal in meinem Leben direkt oder indirekt mit dieser Situation konfrontiert werde. Obwohl jeder von uns kann morgen mit dieser Situation konfrontiert sein.
Viele Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen und die Allianz seltener Krankheiten Pro Raris wollen in der Schweiz auf das kaum bekannte gesundheitspolitische Thema aufmerksam machen. Michelle Zimmermann, die 1980 mit Epidermolysis bullosa zur Welt kam und von der in der Sendung die Rede war, ist heute Initiantin und Managerin der Miss Handicap-Wahlen. Die Waisenkinder der Medizin bekommen also nach und nach eine Stimme. Zum Beispiel die Stimme der amtierenden Miss Handicap, Jasmin Rechsteiner. Sie hat eine Kyphoskoliose, eine Mehrfachverkrümmung der Wirbelsäule, spielt aber trotzdem einmal pro Woche Elektro-Rollstuhl-Unihockey. Und sie liebt es, mit Töffli und Auto durch die Welt zu düsen.
Mit 14 habe ich die Töffli-Prüfung gemacht und bin dann mit dem Mofa zur Schule, habe da ein Dreirad-Töffli gehabt, das hinten so eine Kiste hatte, um den Sauerstoff zu transportieren. Das war für mich ein mega großes Glücksgefühl, ein Unabhängigkeitsgefühl, weil ich sonst immer von A nach B gefahren werden musste. Und so konnte ich dann selber in die Schule ohne Probleme. Und später habe ich dann die Autoprüfung gemacht und fahre jetzt mit dem und das ist halt schon sehr toll, also weil ich so alles selber machen kann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.